Platz. Ich möchte, eigentlich mache ich heute den zweiten Schritt vor dem ersten, beziehungsweise ich habe letztes Mal den zweiten Schritt vom ersten gemacht und habe mit der zweiten Predigt von Maleachi angefangen. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht doch ganz gut, wenn man den Maleachi von Anfang an auch weiß, was er so sagt. Und ich möchte jetzt einfach ganz am Anfang den Abschnitt, um den es heute gehen soll, vorlesen. Und dann hätte ich gesagt, fangen wir einfach an. Das steht in Maleachi 1, ab Vers 1 bis Vers 5. Ausspruch. Wort des Herrn an Israel durch Maleachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hat Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr? Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen. So spricht der Herr, der Heerscharen, sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Und eure Augen werden es sehen und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israel hinaus. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Maleachi gelesen hat. Gelesen wahrscheinlich schon, aber vermutlich noch nie jemand darüber predigen hören. Aber Maleachi ist ein Buch, das mich immer wieder neu fasziniert. Ich finde es richtig klasse, dieses Buch. Und was eben, ich möchte jetzt zu Anfang einfach nochmal darauf eingehen, was bedeutet eigentlich Maleachi? Und zwar... Das geht. Komisch. Vorhin ist es noch gegangen. Kann aber erzählen, liegt es an der Batterie? Okay. Genau, jetzt geht's. Maleachi heißt mein Bote. Jemand, der eine Botschaft an Menschen einfach weitergibt. Und interessant ist es, in der Bibel finden wir das immer wieder, dass eben Menschen benannt werden und deren Name einfach eine Botschaft in sich beinhaltet. Auch irgendwo ein Lebensprogramm in sich beinhaltet. Und Maleachi wurde halt von seinen Eltern eben als Maleachi benannt und die haben eben gesagt, okay, er soll mein Bote heißen, was dann natürlich auch für ihn zu einem Programm wurde, zu einem Lebensprogramm. Man kennt es auch teilweise von anderen Kulturen, zum Beispiel jetzt bei den Indianern, vielleicht kennt ihr den einen Film mit Kevin Costner, der mit dem Wolf tanzt. Das sind auch... die Indianer haben immer wieder auch so gewisse Verhaltensweisen, haben eben ihren Kindern damals eben Namen gegeben oder vielleicht dann im Alter umbenannt und ihnen ihren Namen eine bestimmte Bedeutung gegeben. Oder zum Beispiel, was auch immer wieder vorkommt, ist der unter dem Regenbogen sitzt. Maleachi, mein Bote. Und er hatte eine Botschaft an das Volk Israel damals. Maleachi lebte ungefähr zwischen 480 und 450 vor Christus. Und wenn man sich jetzt deswegen anschaut, fragt man sich natürlich, an wen hat er dieses Buch geschrieben? An wen richten sich die Botschaften, die Maleachi weitergeben möchte? Und zwar waren das Menschen, die einen Neuanfang mit Gott gemacht haben. Die sind von dem Land Babylon wieder zurückgekehrt. Der König Kyros hat die Möglichkeit gegeben, dass das Volk Israel wieder zurück konnte in ihr eigenes Land. Der Tempel, der stand zu dieser Zeit schon oder war wieder aufgebaut. Und sie sollten eigentlich zurückgehen. Und ich denke, wenn wir uns so, das so betrachten, dann können wir denken, Mensch, eigentlich, wenn wir jahrelang von unserem Heimatland weg wären, dann hätten wir wahrscheinlich schon den Wunsch zu sagen, Mensch, wir strömen jetzt wieder zurück, wir schauen, dass wir das Land wieder aufbauen, wieder vorantreiben, unser Heimatland, ja. Aber das war nicht der Fall. Im Gegenteil, es ist nur ganz eine relativ kleine Schar gewesen, die sich auf den Weg gemacht haben, um zurückzukehren nach Jerusalem. Und aber an diese Menschen, die einfach sich auf den Weg gemacht haben, die gesagt haben, jawohl, wir möchten zurück nach Jerusalem gehen, an die hat sich das gerichtet. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ja, die Menschen machen sich auf den Weg, denken, meine Güte, wir sind eine Riesenzahl hier in Babylon, und jetzt merken sie, meine Güte, das sind nur ein paar Leute im Vergleich zu der Menge, die an die Israeliten da sind. Und das kann natürlich schon auch ein Stück weit frustrieren. Dann kommen sie zurück und dann läuft es nicht so, wie sie wollen und wie es sein soll. Dann sind aber in diesem Land um Jerusalem, um den Tempel, sind ja Völker oder Bewohner, die halt die ganze Zeit dort gewohnt haben. Ja, und die sehen plötzlich eine Bedrohung in den Menschen, die jetzt zurückkommen. Und dann werden sie von denen angegriffen, immer wieder versucht werden unterdrückt. Und jetzt stellt euch vor, was in diesen Menschen vorgeht. Wir möchten was angreifen, wir möchten vorangehen. Und plötzlich werden sie von allen möglichen Seiten angefeindet. Ja? Und dann, ja, irgendwann schleicht sich einfach auch eine gewisse Routine in ihr Leben ein. Und sie werden einfach lau. Sie werden Menschen, die irgendwo gesagt haben, okay, komm, ach, ich bin's leid, ständig zu kämpfen, ständig irgendwo mich den Auseinandersetzungen auszusetzen. Ja, und ja, ihr Leben bekommt eine gewisse Routine. Und genau an solche Menschen richtet Maleachi sein Buch und seine Predigten. Und die Frage, die wir uns einfach auch an der einen oder anderen Stelle stellen müssen, ist, ja, sind wir lau geworden? Haben wir aufgehört zu kämpfen? Haben wir aufgehört, ja, einfach uns für Jesus einzusetzen, ihn weiterzugeben, anderen Menschen klarzumachen, dass sie für Zeit und Ewigkeit ohne Christus verloren gehen? Haben wir aufgehört? Und in diese Situation hinein kommt einfach diese Botschaft, die Maleachi sagt, dir von Gott sagt, ich hab euch lieb. Ich möchte jetzt vielleicht nochmal ganz kurz eine kleine Erklärung abgeben, wie diese Predigten in Maleachi aufgebaut sind. Und zwar, das findet man an sich in fast jeder Predigt, da heißt es, es gibt einen Ausspruch von Gott, wie jetzt hier zum Beispiel, ich habe euch geliebt. Und dann kommt ein Einwand vom Volk Israel, oh nee, mitnichten hast du uns geliebt. Ja, wo hast du uns geliebt? Wir erkennen es nicht. Und dann erklärt er, warum und weshalb man erkennen kann, dass ich das Volk Israel geliebt hat, jetzt hier in Bezug auf die Predigt heute. Und so zieht sich das durch das ganze Buch hinweg. Jede Predigt, jede Botschaft hat ungefähr diesen Aufbau. So, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, genau das. Bin schon wieder zu weit. Entschuldigung. Ja, das Problem ist halt einfach, der Laptop ist zu weit weg und da sehe ich das nicht ganz genau, was da als nächstes kommt. Sorry. Aber ich werde dafür sorgen, dass wir das nächste Mal weiter hier vorbringen. Aber es ist nicht schlimm. Kriegen wir, glaube ich, trotzdem hin. Moment. Jetzt stellt euch folgende Szene vor. Ein Vater kommt zu seinem Kind, also Sohn, Tochter, und sagt, du, ich hab dich lieb. Und dann sagt das Kind, nee, Vater, wie kannst du mich lieb haben? Wenn du mich wirklich lieb haben würdest, dann dürfte ich wenn ich das gerade will, zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach Eis essen. Ich liebe Eis. Dann würdest du mir das erlauben. Dann sagt das Kind, nee, wieso solltest du mich lieben? Ich könnte ohne Einschränkung an mein Handy gehen. Ich könnte so oft und so lange Fernsehen gucken, wie ich möchte. Und der Vater sagt, nein, nein, das kann nicht sein. Ich hab dich lieb, ja? Nein, lässt ihn gar nicht ausreden. Dann sagt er, nee, und wenn du mich wirklich lieb haben würdest, dann wäre mein Busfahrer der Bruce Willis, bei dem fühle ich mich sicher. Dann jeden Morgen würde ich, oder zu jeder Frühstück, Mittag und Abendszeit könnte ich mir ein Happy Meal essen. Und wenn du mich wirklich lieb haben würdest, dann würdest du dafür sorgen, dass in einem Double Cheeseburger mehr Vitamine drin sind, wie in einem Spinat. Ihr lacht. Genau, es ist eigentlich, ja, völlig absurd. Aber genau so verhalten wir uns manches Mal Gott gegenüber. Gott sagt, ja, ich hab dich lieb. Nee, Gott. Wenn du mich wirklich lieb haben würdest, dann wäre ich einfach hübsch, schön. Dann wäre ich ein, ja, dann würden mir auf Deutsch gesagt, als Mann, die Frauen zu Füßen liegen, weil ich einfach so hübsch bin. Oder ich hätte einen Körperbau wie ein Arnold Schwarzenegger, ja, der einfach bewundert wird. Oder ich hätte einen Stoffwechsel wie der Matthias, der Tag und Nacht essen kann und trotzdem kein Gramm zunimmt, ja. Oder ich wäre erfolgreicher. Ich hätte mehr Geld und ich hätte ein Haus, ein Auto, ein Boot. Wird es so gemessen? Wird die Liebe Gottes in meinem Leben so gemessen? Nee, Gottes Liebe zeigt sich in ganz anderen Bereichen. Gottes Liebe zeigt sich nämlich in der Erwählung. Was heißt es jetzt? Und da kommen wir zu dem ersten Abschnitt, Vers 2 bis 3a, wo Gott sagt, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Und dann antwortet Gott, hat Jakob nicht einen Bruder Esau? Und spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Boy, was heißt das jetzt? Jakob geliebt, Esau gehasst. Kann man das eigentlich so einfach sagen, dass Gott Menschen hasst? Ich denke, wenn man den Abschnitt richtig verstehen möchte, dann muss man da noch ein ganz klein wenig weitergehen. Jakob und Esau, das sind Stammväter von zwei Völkern. Und im 5. Mose 7, Vers 8, da wird beschrieben, warum Gott Jakob geliebt hat. Also da wird es so ein klein wenig umrissen. Ja? Und zwar heißt es da, denn du bist der Herr, du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seist. Sein Eigentum wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wärt als alle Völker, hat der Herr sich euch gezeigt oder zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Warum? Es war nicht ein Vorzeigevolk. Die waren nicht besonders klug, nicht besonders toll. Warum hat Gott sie erwählt? Ganz einfach, weil er sie lieb hatte. Er hat sie lieb gehabt, ohne irgendwelche, was weiß ich, dass die irgendwelche Vorzüge oder was weiß ich vorweisen mussten. Im Gegenteil, das Geringste unter allen Völkern, ja, eigentlich ja, ein kleiner Haufen. Sie hatten keine Vorzüge, sie waren nicht besonders stark. Aber er hat sie auserwählt, weil er sie lieb hatte. Warum hat Gott uns erwählt? Nicht, weil wir besonders schön besonders mutig oder besonders erfolgreich sind oder weil wir so richtig großartige Kerle sind. Nein, er hat uns erwählt, weil er uns lieb hat. Ganz einfach lieb hat. Und das sagt hier Gott zu seinem Volk. Ich habe dich lieb. Und das könnte er zu uns genauso in der heutigen Zeit sagen. Ich habe dich lieb. So, und dann kommen wir, nö, das kann nicht sein. Nö, das kann nicht sein. Warum auch immer. Nö, du kannst mich gar nicht lieb haben. Und Gott sagt, doch, ich habe dich lieb. Was ist jetzt so der Unterschied zwischen Jakob und Esau? Er sagt hier, Jakob habe ich geliebt. Das haben wir jetzt auch schon erörtert, dass er Jakob geliebt hat, weil er ihn erwählt hat. Und da gibt es einen Vergleich, einen ähnlichen Wortlaut an einer anderen Stelle. Und zwar geht es da um die zwei Frauen von Jakob. Da kommt der gleiche Wortlaut. Die Rahel habe ich geliebt und Lea habe ich gehasst. Wenn wir das in unserem Sprachgebrauch übersetzen würden, würde man sagen, hassen hat was mit abgrundtiefer Abscheu zu tun. So verstehen wir das in der Regel. Ich kann den nicht leiden, der soll mir am liebsten aus die Augen gehen, sonst passiert irgendein Unglück. Ja? Aber Gott denkt doch anders. Gott denkt nicht so, dass er den abgrundtief verabscheut, sondern er bringt dann eben auch diesen Vergleich eben mit Jakob und seinen beiden Frauen. Rahel, das war einfach seine große Liebe, ja. Die hat er durch und durch geliebt und nur ihr konnte er auch wirklich zu 100% seine Liebe geben. Deswegen hat er die Lea nicht davongejagt und hat die Lea nicht verachtet bis aufs Schlimmste. Nein, er hat die Lea als Mensch lieb gehabt. Sie war trotzdem seine Frau. Und als Mensch, rein menschlich, hat er die Lea geliebt. Aber was hat Jakob gemacht? Er hat die Lea zur Seite gesetzt. Menschlich hat er sie gern gehabt. Aber wirklich richtig lieben, so mit jeder Faser seines Lebens, konnte er nur die Rahel. Und genauso ist es auch bei Gott. Er kann sich auch nur auf ein Volk konzentrieren und nicht auf zwei. Er kann auch nur mit einem Volk Heilsgeschichte schreiben. Und so hat Gott einfach den Jakob ausgewählt und gesagt, mit dir, mit deinem Volk, mit deinen Nachkommen möchte ich Heilsgeschichte schreiben. Ich möchte jetzt einfach mal so eine Frage in den Raum werfen. Hast du deine Frau lieb? Jetzt wirst du sagen, ja, natürlich habe ich sie lieb. Warum liebst du sie? Ist sie besonders hübsch? Schaut sie aus wie Claudia Schiffer oder Heidi Klum? Mit Sicherheit nicht. Aber warum liebst du sie? Hat sie bestimmte Vorzüge? Kann sie Sachen bestimmt besonders gut? Und ist sie, was weiß ich, sticht sie von allen anderen Frauen, die es auf dieser Welt gibt, heraus? Du liebst sie einfach so, weil sie deine Frau ist, weil du sie liebst. Es braucht keinen Grund. Keinen speziellen Grund, dass du deine Frau liebst. Wenn ich jetzt so anschaue, natürlich, bevor meine Frau gestorben ist, ja, da hat die auch nicht mehr so ausgesehen, wie an dem Tag, als wir uns ineinander verliebt haben und uns kennengelernt haben. Aber trotzdem habe ich sie lieb gehabt. Trotzdem habe ich sie geliebt. Ohne irgendwelche großen Vorzüge. Und genauso geht es Gott. Er liebt uns um unser Selbst willen. Ich möchte ein Beispiel bringen, was dieses Erwählen noch ein ganz klein wenig besser verdeutlicht. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe was vergessen. Ich wollte eigentlich noch was mitbringen, so um es ein wenig plausibler zu machen. Also ein Holzstück, einfach ein Fichtenholz, einfach ein Holz, was ich an meinem Schreibtisch verwendet habe. Aber das habe ich jetzt echt vergessen, tut mir leid. So, ich gehe jetzt in den Baumarkt. Jetzt kaufe ich ein Holz. Fichtenholz, schaut gut aus. Und jetzt verwende ich das einfach, um meinen Computer etwas höher zu bauen. Ja, der steht dann etwas erhöht. Und ich kann unten drunter was legen, kann oben was noch zwischendrin legen, habe Platz gewonnen, übersichtlicher, alles gut. Also das Holz hat in dem Fall Familiengeschichte beim Messerer geschrieben. So, jetzt stellt euch aber vor, jetzt kommt jemand anderes in den gleichen Baumarkt, kauft das gleiche Holz, der hat aber einen ganz anderen Namen wie ich. Der heißt Stradivari. Ich denke, jeder von uns kennt Stradivari, ein ganz, ganz berühmter Geigenbauer. Und ich habe mir sagen lassen, dass auch Geigen aus Weichholz hergestellt werden. In der Regel bevorzugt man richtig, also es muss total trockenes Weichholz sein und in der Regel auch nordisches Holz. Aber es ist möglich, also man verwendet zum Geigenbau auch Weichholz. Das heißt, rein theoretisch könnte der Stradivari genauso in den gleichen Baumarkt gehen, das gleiche Holz kaufen wie ich. Aber was passiert? Er baut keine Erhöhung für seinen Computer, sondern der Stradivari, er baut eine Geige. Und wenn jetzt ein Meistergeiger, also jemand, der wirklich dieses Geigenspielen beherrscht, auf dieser Geige spielt, dann läuft den Leuten, die das hören, das läuft in den eiskalten Buckel runter. Die sind fasziniert von den Klängen, die der aus dieser Geige rauszaubert. Es war das gleiche Holz. Und es ist was ganz anderes passiert. Eine Geige, wenn du eine Stradivari heute kaufen willst, die kostet Millionen. Das Holz, was ich da liegen habe, das sind ein paar Euro. Ja, es hat sich an Wert nicht gewonnen. Aber diese Geige hat einen unschätzbaren Wert gewonnen. Warum? Weil ein Geigenbauer, ein Meister seines Fachs, dieses Holz genommen hat. Der hat daran gehämmert, gefeilt, gebogen. Was weiß ich, was der mit diesem Holz alles gemacht hat. Aber am Ende ist eine tolle Geige entstanden. Und genau das passiert hier, was Gott mit uns macht. Wir unterscheiden uns nicht von all den Menschen, die um uns herum wohnen. Aber Gott hat uns erwählt. Und den Wert, den wir haben, den macht die Erwählung aus. Und das finde ich so großartig. Und das versucht hier Gott einfach durch den Maleachi, dem Volk Israel, klarzumachen. Nicht die ganzen Äußerlichkeiten verleihen dir den Wert, sondern deinen Wert bekommst du dadurch, dass du weißt, dass Gott dich lieb hat. Und deswegen habe ich eben auch diese Predigt mit dem Vers überschrieben, Gottes Liebe ist keine Lüge. Wenn man das oberflächlich betrachtet, könnte es manches Mal wirklich den Eindruck erwecken, ja, wie, ich erfahre doch Gottes Liebe gar nicht so, wie ich es mir vielleicht vorstelle oder wünsche. Aber Gottes Liebe ist tatsächlich keine Lüge. Gottes Liebe zeigt sich auch in der Erwählung, in der Erziehung. Gott sagt, weil eben Esau, aus dem Esau ist ja dieses Volk Edom entstanden, sagt er hier, Edom wird es schlecht gehen. Ja, und das wird hier auch sehr klar beschrieben, ab Vers 3b. Esau aber habe ich gehasst und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Heerscharen. Sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr in Ewigkeit verwünscht hat. Und eure Augen werden es sehen und ihr selbst werdet sagen, Groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israel. Was passiert hier? Zum einen ist mir da auch aufgefallen beim Vorbereiten, es wird hier auch wieder der Ausspruch gebracht, spricht der Herr, der Herrscher. Das habe ich letztens in der Predigt schon versucht klarzumachen. Hinter Gott steht ein unglaublich großes Heer an Engeln. Eine Macht, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und ich habe dann auch gesagt gehabt, ja, dass selbst wenn man die gesamten Heere, also dieser ganzen Erde zusammennehmen würde, wäre das für Gott ein Klacks, da die einfach mal so dem Erdboden gleich zu machen. Ich möchte nur daran erinnern, wenn man bedenkt, vor Jerusalem stand ein riesengroßes Heer und die haben gebetet und dann, also es war zu dem König Josaphat, und dann ist in der Nacht ein Engel durch das feindliche Heer gegangen und hat alle umgebracht. Ein Engel. Und hinter Gott steht ein ganzes Heer von Engeln, um ihm zur Seite zu stehen, wenn es notwendig ist. Und ich finde es bemerkenswert, dass genau an dieser Stelle hier genau dieser Name Gottes wieder benutzt wird. Dieser Name Herr, also Zebaot, Herr der Herrscher. Das heißt, wenn es darum geht, den Willen Gottes durchzusetzen, sprich Edom in die Schranken zu weisen, die bauen auf und dann wird es wieder niedergerissen. Sie bauen auf und wird wieder niedergerissen. Ja? Dann macht Gott ganz klar, ich sage das nicht nur, sondern ich habe auch die Mittel dazu, das genau das durchzusetzen. Und wenn man sich das vorstellt, ja, Edom, warum geht es Edom schlecht? Weil Gott einfach nicht mit Edom geht, weil Gott sich von Edom entfernt hat. Deswegen, wie ich schon gesagt habe, hassen heißt jetzt nicht abgrundtief verabscheuen, sondern hassen heißt eigentlich nur zur Seite gesetzt. Ich gehe mit diesem Mann bzw. diesem Volk, gehe ich nicht mit. Mein Volk ist das Volk Israel. Und das Volk Israel schütze ich. Mit dem Volk Israel schreibe ich meine Geschichte. Jetzt magst du dir vielleicht denken, ja, ich schaue so in mein Leben hinein. Ja, aber ich merke das ja genauso. Ich erlebe auch Leid. Ich erlebe auch Krankheiten. Ich erlebe auch Schmerzen. Ich erlebe auch Misserfolge. Ja, wie verhält sich das jetzt? Und das kann ja jeder von uns unterschreiben. Und je älter das wir werden, umso mehr werden die Wehwehchen. Das, wie man so sagt, ja. Und eben manche Schmerzen, Krankheiten. Oder auch ein Misserfolg, ja auch in der Arbeit. Was unterscheidet mich dann? Unterscheiden tut mich, dass, wie es vorher steht, Edom wird am Ende mit leeren Händen dastehen. Edom hat nichts vorzuweisen. So. Genau das könnten wir auch sagen. Nein. Ja, wir erleben es ganz genauso. Aber doch am Ende wird eine Belohnung da sein. Oder, wie man auch sagt, ein Haus dastehen. Da hat mir mal jemand eine Geschichte erzählt, das fand ich sehr interessant. War ein Missionar. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wo das war. Und der hat einen ganz schweren Autounfall gehabt, lag im Koma. Und währenddem er da in dem Koma lag, sieht er ein riesengroßes Kreuz und in dem Kreuz eine Tür. Und er dachte, okay, mein Leben ist jetzt wahrscheinlich zu Ende, will durch dieses Kreuz durchgehen. Und dann tippt ihm jemand auf die Schulter und sagt, nee, da gehst du nicht rein. Währenddem sie dann da von dem Kreuz weglaufen, begegnen ihm zwei Pastoren oder Prediger, die er kennt. Und sieht, wie die durch dieses Kreuz durchlaufen. Und dann kommen sie an eine Stelle und dann sagt er, schau mal her, da hinten ist dein Haus. Aber dieses Haus ist noch nicht fertig. Und da hat es nicht lange gedauert, dann ist er wach geworden. Und als er sich dann im Nachhinein nach diesen beiden Pastoren oder Prediger, die er kannte, erkundigt hat, hat er festgestellt, dass die genau in dieser Zeit, als er im Koma gelegen ist, dass die genau in dieser Zeit gestorben sind und zu Jesus gegangen sind. Ob man das jetzt so, ich will da kein Dogma draus machen, dass es wirklich so ist, aber am Ende unseres Lebens wird Gott uns belohnen, wird ein, wie man in Anführungsstrichen sagen kann, ein Haus dastehen. Aber bei Edom oder Esau ist es eben nicht so. Es bleibt nichts übrig. Er kommt mit leeren Händen im Grunde nochmal an. Ja. Ich möchte jetzt zum Schluss noch auf dieses Bild eingehen. Also ich habe da nachgeguckt. Das ist eine Sandburg. Ich fand es faszinierend, was Menschen aus Sand herstellen können. So, was passiert? Also das schaut richtig klasse aus. Und wenn man das nicht weiß, dass es eine Sandburg ist, könnte man meinen, das ist wirklich irgendwie ein aus Stein gebautes Gebäude. Wenn da jetzt aber, sag ich jetzt mal, die Flut kommt, dann ist aber ratzfatz diese Sandburg weg. Dem Erdboden gleich, es ist nichts mehr zu sehen. Und genau das passiert, wenn Menschen einfach ihr Leben nicht auf Jesus ausrichten. Wenn Menschen nicht ihr Leben einfach Jesus hingeben und sagen, jawohl, ich möchte diesem Herrn mit Haut und Haar nachfolgen. Ja? Dann wird nämlich das passieren, dass am Ende nichts, gar nichts übrig bleibt. Und wenn wir eins von dieser Predigt mitnehmen, dann wäre es mir, also das wäre mir wirklich, würde mich richtig freuen, wenn ihr einfach das Motto von dieser Predigt, Gottes Liebe ist keine Lüge. Zum einen kann Gott gar nicht lügen, aber wenn wir das in Zweifel stellen, dann machen wir im Grunde nur Gott zum Lügner. Und wenn Situationen in unserem Leben auftreten, die wir nicht einordnen können, die uns niederdrücken, die uns fertig machen, die uns einfach im Boden unter den Füßen wegziehen, dann soll eins nie passieren, dass wir an der Liebe Gottes zweifeln. Sicherlich kann es passieren, dass wir einfach ein Problem haben, wenn schwere Situationen auf uns zukommen. Und das hatte ich genauso erlebt wie der ein oder andere von euch. Ja? Aber dann bitte zweifelt nicht an der Liebe Gott euch gegenüber. Gott hat uns lieb und wenn er uns das zusagt, dann ist es tatsächlich so. Und er beweist es. Und wenn wir es an manchen Stellen eben nicht erkennen können, weil wir eben nicht so, was weiß ich, toll sind wie manche andere, die wir uns so vorstellen, ja, aber es ändert nichts daran, dass Gott uns lieb hat und das Beste für unser Leben möchte. Amen. Thank you.